Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten.
Hallo und herzlich willkommen beim Arbeitsweltradio, heute im Studio. Ich freue mich sehr, ich habe 5 Gäste hier. Es gibt einiges zu besprechen und jetzt ist die erste Herausforderung erstmal, dass ich bei den Namen keinen Fehler mache. Ich habe hier vor Ort Eileen Pinchewski, Katharina Götte, Joshua Graf, Marita Angele und Julie Calan-Rosé. Ah ja, da wird schon abgewunken. Der letzte Name ist, ernährt sich. Wie ist es richtig?
Calan-Rosé.
Calan-Rosé. Okay. Ja, ich kann eigentlich Französisch sprechen, habe ich mal von mir gedacht, aber offensichtlich nicht. So wird man schnell eines Besseren belehrt. Unser Thema heute ist kein Wohnraum für alle, Fragezeichen. Es geht ja um was es eigentlich geht, möchte ich gar nicht genau sagen. Dafür habe ich ja Gäste im Studio. Also gebe ich die Frage mal gleich weiter. Kein Wohnraum für alle, was ist das eigentlich?
Kein Wohnraum für alle ist das Ergebnis von 2 Semestern Arbeit, die wir als Studierende der Hochschule Esslingen reingesteckt haben. Das ist jetzt eine Studie geworden zum Thema soziale Wohnungsnot in Esslingen, weil unsere Hochschule in Esslingen steht. Wir haben uns versucht anzuschauen, wie sieht's aus mit der Wohnsituation, wer kommt gut an Wohnungen, wer nicht, gibt es da Probleme, und haben versucht, das mit der sozialen Arbeit zu verbinden.
Genau. Genau, da kann ich vielleicht gleich was dazu sagen. Viele HörerInnen würden sich vielleicht fragen, warum ist Wohnen denn wichtig für die soziale Arbeit oder wie hängt denn das überhaupt zusammen? Also ich kann da einfach auch nochmal ergänzen, das Wohnen ist ein elementarer Teil unserer Arbeit in der sozialen Arbeit oder wird ein elementarer Teil, da einfach die Zusammenhänge und Lebensbedingungen von Menschen in den Blick genommen werden. Und wir reden auch davon, dass Wohnen ein Grundbedürfnis ist, und Wohnen, ja, begegnet uns zum Beispiel in der Wohnungslosennothilfe oder aber auch in der Arbeit mit älteren Menschen, in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, mit geflüchteten Menschen. Und ganz aktuell kann man sich vielleicht auch daran erinnern, dass wir häufig auch während der Corona-Pandemie immer wieder gehört haben, dass Menschen oder Familien in Not kamen auch, dadurch, dass Wohnraum für Kinder, die zu Hause lernen mussten, dass es schwierig ist, zu Hause zu lernen unter beengten Wohnbedingungen.
Und das zeigt eigentlich auch, was du jetzt gerade gesagt hast, liebe Marita, dass Wohnraum eben kein gesellschaftliches Randphänomen ist, sondern mitten in der Gesellschaft angekommen ist und uns alle tangiert und angeht.
Ja, ganz genau.
Dann würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Ihr habt es gerade schon angesprochen, ihr seid alle Studierende an der Hochschule in Esslingen, Studiengang Soziale Arbeit. Ihr habt schon angesprochen, warum das ein dringendes Thema ist. Ich denke, da gibt es keinen Zweifel dran. Was mich noch interessieren würde, wie kamt ihr überhaupt dazu, zu sagen, ihr befasst euch mit dem Thema so intensiv? Das ist zumindest, ich habe auch mal studiert, bei mir nicht üblich, dass man so ein Projekt über 2 Semester macht und dann auch noch sagt, man nimmt sowas Konkretes in den Blick, wie die Wohnsituation in der eigenen Stadt.
Also ich kann für mich sprechen, ich war in dem Wahlbereich bei Frau Professor Dr. Barth, und da ging es ums existenzielle Notlagen, und da waren natürlich die Berührungspunkte einfach auch zu dieser Thematik ganz klar offensichtlich. Aber ich denke, uns begegnet dieses Thema Wohnraum, wie schon gesagt, immer wieder auch im Alltag, in den Studierenden-Themen, ja.
Ich würde vielleicht erstmal noch ein Stück weiter zurückgehen. Das ist einfach ein 2-semestriges Projekt, ganz einfach im Modulhandbuch vorgeschrieben ist und es dann einfach verschiedene zur Auswahl gibt. Es gab ganz unterschiedliche Projekte, die wurden vorgestellt, und unter anderem auch das Projekt von Frau Barth, das sich dann halt unter dem Thema Wohnen gestern, heute Morgen beschäftigt hat, und dann konnten wir frei wählen und wir haben uns für das Projekt von Frau Barth entschieden.
Und vielleicht, weil du meintest, so was Handgreifliches, ich glaube, da hat auch tatsächlich Corona mit reingespielt, dass wir uns in der Gruppe für sehr handgreifliche Dinge entschieden haben, uns damit mit einer Studie auseinanderzusetzen und später auch mit einem Spiel, weil wir angefangen haben, digital zu studieren und da schon auch der Wunsch kam, nach was zu machen, was man später quasi wortwörtlich in der Hand haben kann.
Wisst ihr zufälligerweise, ob bei den anderen Projekten auch sowas Handgreifliches rausgekommen ist?
Ja, es gibt auf jeden Fall ein Projekt, wo ein Buch geschrieben wird. Das läuft, glaube ich, auch regelmäßig. Mhm. Also da wird hier regelmäßig ein Buch veröffentlicht.
Zum Thema Zeit.
Genau, auch zum Thema Zeit, genau. Und bei den anderen weiß ich es nicht so richtig, aber die haben auf jeden Fall auch so kleine Studienprojekte teilweise gemacht. Aber ob die jetzt so veröffentlicht werden.
Es gibt noch ein Sportprojekt, die machen, glaube ich, tatsächlich immer wieder so Sporteinheiten in zum Beispiel Schulen oder so und haben damit quasi was sie umsetzen.
Ja, das Schöne an unserem Projekt bei der Frau Professor Dr. Barth war ja, dass wir selbst entscheiden konnten, was wir mit dem Inhalt anfangen, der uns da gelehrt wird. Also wir konnten selbst entscheiden, ob wir einen Output machen, eine Studie machen, nur Literatur, Recherche betreiben. Und diese Offenheit hat mich dazu angespornt, das Projekt zu wählen.
Ja, man muss ja auch sagen, Corona hat auch insofern reingespielt, als dass wir eigentlich nach Wien wollten. Da gibt es ja das Bild vom Roten Wien, wo man damals, also in den 20er Jahren, eher versucht hat, eine sozialere Wohnungspolitik durchzusetzen. Das wollten wir uns sehr gerne anschauen, wollten dann auch wirklich eine Exkursion nach Wien machen. Das haben wir dann versucht, immer weiter rauszuzögern, mussten dann aber sehen, dass es einfach nicht möglich war unter den Pandemiebedingungen zu der Zeit. Und dann standen wir erstmal so ein bisschen im zweiten Teil des Projekts vor der Frage, was jetzt? Eigentlich wollten wir nach Wien, wird nicht gehen. Und dann haben wir überlegt, okay, lass uns doch wirklich was Handgreifliches vor Ort machen, da wo wir studieren, wo unser Bezugspunkt ist. Und das war dann eben Esslingen.
Kritik im Handgemenge. Ich würde gerne anknüpfen an das, was Aline gesagt hat, hast du schon angesprochen, dass es die Freiheit gab, im Seminar bei Claudia verschiedene Ergebnisse anzusteuern. Eines davon ist die Studie, über das andere würde ich jetzt gerne mal ein bisschen reden. Ihr habt auch ein Spiel konzipiert, ein Brettspiel. Wer mag dazu ein bisschen was erzählen? Wie kam es zu dieser Idee?
Ja, wir wollten uns nicht allein mit dieser Studie zufrieden geben, sondern wirklich was Praktisches in der Hand halten. Und klar wissen wir, wie wichtig die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Thematik ist. Aber uns war halt auch ein bisschen bewusst, wie wenig Leute doch tatsächlich so eine 50-seitige Studie dann zu dem Thema lesen werden. Und nach dieser ganzen Kopfarbeit im Studium allgemein wollten wir eben so einen kreativen Ausgleich machen und eben aus dem Projekt was Handfestes mitnehmen und auch so ein bisschen einen niederschwelligen Einstieg für verschiedene Zielgruppen gestalten. Und deswegen genau haben wir ein Brettspiel für Personen ab 14 Jahren entwickelt, das man dann im Kontext von Bildungseinrichtungen oder in der offenen Jugendarbeit eben auch so an verschiedene Zielgruppen herantragen kann.
Ja, ich glaube, jetzt hast du schon einiges gesagt. Um uns ging es vor allem eigentlich darum, das erfahrbar zu machen für Kinder und Jugendliche, die damit in einer Art und Weise bisher wahrscheinlich noch keine Berührungspunkte auch hatten. Also die, Normalsituation, auch wenn es die so nicht gibt, ist, dass Kinder in dem Alter ja zu Hause wohnen und sich deswegen quasi noch keine Gedanken über Wohnsituationen machen müssen und irgendwann vor diesen Punkt gestellt sind, buff, jetzt brauche ich eine Wohnung und was mache ich eigentlich und wie sieht es eigentlich aus und Hilfe. Und wir da eigentlich ein Stück weit das quasi schon mal als Thema relevant machen wollten und erfahrbar durch eben ein Brettspiel. Ja.
Und dieses Brettspiel, das kann man an dieser Stelle mal sagen, wurde jetzt unter anderem, es gibt noch andere, die das unterstützt haben, aber auch vom DGB finanziert, wieso das jetzt vorliegt in produzierter Form und ausgeliehen werden kann. Dafür muss man sich nur beim DGB Region Nordwürttemberg melden. Unter anderem kann man auch direkt mir eine E-Mail schreiben, peter.schad@dgb.de, und da ist das Brettspiel ausleihbar, damit jeder selber diese Erfahrung machen kann. Die er natürlich auf dem Wohnungsmarkt sowieso schon gemacht hat, allerdings hier mit schönen Heften dazu, wo auch ein wenig aufgeklärt wird, damit man eine Möglichkeit auch der Reflexion hat auf das Elend des Wohnungsmarktes, was man praktisch erfährt. Elend des Wohnungsmarktes ist natürlich ein gutes Stichwort, um nochmal auf die Studie einzugehen. Was genau sind denn jetzt die Ergebnisse der Studie, die ihr in diesen zwei Semestern erarbeitet habt?
Also erstmal generell haben wir festgestellt, dass Mieten immer weiter gestiegen sind in den letzten 10 Jahren und dass Mieten für viele Personenbereiche kaum noch bezahlbar ist. Also wir haben herausgefunden, dass die Menschen, die gering verdienen, eigentlich im Esslinger Wohnmarkt gar keine Chance mehr haben, bezahlbaren Wohnraum zu finden, beziehungsweise nicht über diese Grenze der Leistbarkeit von 30% des Nettoeinkommens zu kommen. Und zusätzlich ist es aber auch für die, die so ein mittleres Einkommen haben, immer schwieriger, Wohnraum zu finden. Dafür haben wir auch zum Beispiel Fallbeispiele einfach rangezogen von Menschen, zum Beispiel einem Sozialarbeiter, der zum mittleren Einkommen zählt, aber für den es auch einfach nicht möglich war, auf den normalen Portalen der Immobiliensuche Wohnraum zu finden.
Diese Info haben wir zum Beispiel auch in unserem Spiel verarbeitet. Genau, dass Menschen, die das spielen, bewusst wird, dass bestimmte Personengruppen, wie zum Beispiel Alleinerziehende oder Geflüchtete, auch ganz systematisch vom Wohnungsmarkt ausgeschlossen werden. Also das heißt, wir haben auch in dem Spiel mit den Ergebnissen der Studie gearbeitet und die darin verarbeitet.
Wenn ich mich richtig erinnere, ist das ja beim Spiel so, dass man verschiedene Charaktere spielt. Genau. Also da gibt es dann die alleinerziehende Mutter. Es gibt die geflüchtete Person.
Optionen gibt es.
Ah ja, stimmt.
Genau, dass es nicht langweilig wird bei mehrfachen Spielen. Da kann genau eine Mitsur.
Ja, wir haben zum Beispiel eine wohnungslose Person integriert oder eine geflüchtete Person oder eben eine alleinerziehende, ich glaube, Mutter mit Kindern. Und so gibt es 6 verschiedene Charaktere mit jeweils noch einer Würfeloption, die entweder quasi den Charakter nochmal in der Wohnungssuche, ich sag mal, profitieren quasi, wovon der Charakter profitiert oder was ihm nochmal erschwert oder ihr, also zum Beispiel Mitgabe von einem Hund oder
der Nachname erschwert die Wohnungssuche. Eben,
oder einen Rollstuhl oder wie auch immer, immer so verschiedene, ich sag mal, Charakterzüge oder Anteile, die nochmal ganz klar im Wohnungsmarkt diskriminiert werden oder bevorzugt.
Das heißt, wir haben ja auf jeden Fall mindestens 2 Ebenen. Auf der einen Seite die von Katharina schon angesprochene prinzipielle Schwierigkeit, dass die Mieten immer weiter steigen. Das heißt, der finanzielle Aspekt. Und auf der anderen Seite liegt dann ja auch ein großer Schwerpunkt auf Diskriminierungsmechanismen, die sich nicht nur darin erschöpfen, dass die Leute die Wohnung nicht bezahlen können, sondern dass sie sie auch schlicht nicht bekommen, weil sie zum Beispiel Nachnamen haben, die schwieriger auszusprechen sind, zumindest für Leute wie mich. Ich gucke gar niemanden an. Die Studie hat ja aber, wenn ich das so salopp sagen darf, ja mindestens 2 Teile. Das eine sind die empirischen Ergebnisse, der Blick in die Welt und die Reflexion darauf, was es für Ursachen hat. Das ist ja auch im Untertitel der Studie festgehalten, den ich gerade nicht vor mir habe. Hat ihn jemand parat?
Eine Studie zur Wohnraumsituation in Esslingen und den politökonomischen Ursachen der Wohnraumpolitik.
Dann haben wir mindestens ein zweites Stichwort, zu dem wir noch nichts gesagt haben. Zur Wohnsituation in Esslingen ist ja jetzt ja schon ein wenig gefallen. Was sind denn die politökonomischen Ursachen, denen ihr da auf der Spur wart oder seid?
Also prinzipiell kann man sagen, dass vor allem die Vorstellung, dass Wohnraum kein existenzielles Gut sein sollte, was allen zur Verfügung steht, sondern eine Ware, mit der Profit erwirtschaftet werden soll, ein Hauptmechanismus dafür ist, weswegen eben sehr große Teile der Bevölkerung, und wir sprechen da wirklich von der Mehrheit in Esslingen, zumindest Probleme haben, bis dass es wirklich unmöglich ist, für sie bezahlbaren Wohnraum zu finden. Das heißt, man ist weggekommen von der Vorstellung, dass Wohnen etwas ist, was alle angehen sollte und alle sich leisten können sollten, sondern mit Wohnraum muss Profit gemacht werden. Und es gibt einfach einen extremen Schwund an sozial regulierten Wohnungen. Das sieht man dann an den Graphen, kann man in unserer Studie auch nachvollziehen, dass es einfach viel zu wenig sozial regulierten Wohnungsbau gibt und viel zu viel, der sozusagen dem freien Markt überlassen wird, wo wir dann sehen, dass der Markt eben nicht alles regeln kann.
Lasst euch von mir nicht ablenken. Ich habe natürlich nicht alle Unterlagen mitgebracht, die ich mitbringen wollte. Deswegen stöber ich gerade in den Unterlagen meiner Gäste. Damit haben sie jetzt zurechtzukommen. Das Schöne ist, dass die Unterlagen gleichzeitig mit den Notizen sind, was Sie sagen wollen. Die sind jetzt auch weg, dann wird das Gespräch gleich lebendiger. Gesucht habe ich Folgendes, nämlich die verschiedenen Herausgeber der Studie, die bisher feststehen. Die Studie wird am 1. Dezember veröffentlicht. Bis dahin kommt ja vielleicht die ein oder andere Organisation noch dazu. Immerhin erreichen wir ein Millionenpublikum mit dem Arbeitsweltradio und vielleicht sagt jetzt ja noch der ein oder andere Organisation, Mensch, das klingt aber spannend, da hätte ich gerne mein Weiß-Warum auch drunter stehen. Bisher ist es der Deutsche Gewerkschaftsbund, Esslingen-Göppingen, ALWO, das Alternative Wohnen Esslingen, Heimstadt e.V. und der Paritätische Kreisverband Esslingen, die sich an der Studie beteiligen. Es gibt verschiedene Vorwörter von wichtigen Persönlichkeiten der Stadt, der Esslinger Oberbürgermeister, der neue Oberbürgermeister, der erst am 1. November überhaupt sein Amt antritt. Matthias Klopfer hat lobende Worte für die Studie übrig, was uns natürlich sehr gefreut hat. Professor Christoph Wolfmeier, der Direktor der Hochschule Esslingen, hat nochmal was gesagt zu der Studie und ich selber habe auch noch ein Vorwort, auch sehr, sehr wichtig und eloquent. Und Professor Dr. Claudia Barth hat natürlich auch nochmal vorgestellt, was für sie das Wichtige an der Studie ist. Wir haben jetzt also verschiedene Herausgeber. Die Studie wird vermutlich mindestens eine Auflage von 1000 Exemplaren haben. Sie wird digital umsonst sein. Ihr habt schon Auftritte gehabt bei verschiedenen Veranstaltungen. In der Daimlerstraße im interkulturellen Zentrum habt ihr euer Spiel präsentieren können. Einige von euch haben die Studie vorgestellt bei einer Diskussionsveranstaltung zur Oberbürgermeisterwahl in Esslingen, wo alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Esslinger Oberbürgermeister da waren, auch viele lobende Worte gefallen sind. Ihr habt eine digitale Präsentation gehabt, wo einige wichtige Leute da waren. Einfach mal die Frage in den Raum, wie fühlt sich das an, wenn aus dem Studienprojekt sowas geworden ist?
Ich glaube, für uns war es eher alle überraschend, dass es so den Lauf nimmt, weil wir hatten eigentlich irgendwann auch, wir hatten einen Zeitpunkt, wo viele von uns gedacht haben, was soll das eigentlich, was machen wir da und was bringt es uns im Nachhinein? Und dann war immer viel Diskussion im Raum, wem wir das dann eigentlich vorstellen und wann wir das vorstellen. Und dann hat Frau Barth einfach einen Vorschlag gebracht, wir machen erstmal eine geschlossene Veranstaltung und laden ausgewählte Personen ein und dann hat sich das Ganze ja irgendwie so seinen Lauf genommen und jetzt fühlt es sich ja immer noch ein bisschen unreal an, aber weiterhin gut und ich freue mich einfach, dass das jetzt so einen Lauf nimmt und dass wir Anfragen bekommen und dass noch viel mehr geplant ist, so.
Ja, ich glaube, wir sind alle sehr stolz, was wir da geschafft haben, dass es jetzt wirklich solche Kreise zieht. Hätten wir, glaube ich, alle nicht für möglich gehalten. Von dem her freut es uns. Und scheinbar haben wir ja auch den Nerv der Zeit getroffen mit diesem Thema. Man sieht ja, wie du schon angesprochen hast, Peter, dass es verschiedene Interessenten gibt, die dann gerne wollen, dass wir mal das Spiel vorstellen und dann auch immer einen kleinen Input zur Studie geben. Also scheinbar ist es ja, wie man sich auch denken kann, ein Thema, was die Menschen wirklich fesselt, weil sie es einfach selber in ihrem Leben täglich spüren, was es heißt, und dieser Wohnungsproblematik konfrontiert zu sein. Und es ist wirklich schön zu sehen, wie sich ganz viel auf einmal bewegt, wenn man mal an was arbeitet und versucht, das voranzubringen. Und genau, das macht einen, glaube ich, ziemlich stolz, was man nicht für möglich gehalten hätte.
An der Stelle vielleicht auch noch einen kleinen Dankeschön-Blog an alle Unterstützerinnen, die uns begleitet haben und unterstützt haben, unsere Ideen so zu realisieren, wie sie jetzt dastehen und wir sie präsentieren können.
Das war jetzt die Abteilung der Lorbeeren. Habt ihr auch kritische Rückmeldungen bekommen?
Ich glaube, die Hauptkritik oder was noch von uns erwartet wurde, waren tatsächlich Lösungsideen oftmals. Aber es war halt ein zeitlicher Rahmen und wir hatten nur eine begrenzte Zeit. Besonders haben wir tatsächlich als Konzeptionsgruppe, wie wir genannt wurden zum Schluss, erst in der zweiten Semesterhälfte angefangen, uns intensiv damit zu beschäftigen und haben einfach gemerkt, boah, das ist doch ein ganz schöner Haufen und jetzt müssen wir uns erstmal um diesen ersten Haufen kümmern und sind dann sozusagen zu diesem Part der Lösungen leider nicht mehr so richtig gekommen. Also man hat mal drüber geredet, aber nicht, dass wir uns intensiv damit beschäftigt haben.
Mhm. Ich denke, wir haben uns auch innerhalb für das Studium, das ja für viele von uns auch weitergehen wird, viele von uns sind schon im 7. Semester, aber ich denke trotzdem, ist dieser Blick auf den Sozialraum, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Blick gewesen, auch den wir uns da immer wieder eröffnet haben. Und was ich noch vielleicht auch ergänzend sagen möchte, ist diese Gruppenprozesse, die wir auch nochmal gemeinsam miteinander ja, gestaltet haben und wo uns auch innerhalb der Gruppe sehr gut weitergebracht haben, dass die schon sehr wichtig waren, auch für unsere Tätigkeit später in einem Team zu arbeiten und auch uns ja, in der Arbeit aktiv einzubringen.
Zu der Zusammenarbeit habe ich noch eine Frage. Die Zusammenarbeit hat in Semestern stattgefunden während Corona. Wie kann ich mir vorstellen, dass eine Zusammenarbeit von über 20 Studierenden, zwei verschiedenen Gruppen in dieser Zeit funktioniert hat?
Also wir hatten als Spielegruppe, sage ich mal, das große Glück, in Anführungszeichen nur 6 Leute zu sein, war trotzdem sehr spannend. Mhm. Ein Spiel digital zu spielen, was konzipiert ist als ein Brettspiel, das war sehr spannend. Hat teilweise funktioniert, teilweise auch nicht. Teilweise haben wir uns dann zu zweit getroffen, als es erlaubt war, und quasi eine dritte Person simuliert, um die Spieldynamik zu dritt auszuprobieren. Gab sehr kreative Lösungen. Aber wir sind immer wieder auch an den Punkt gekommen von, scheiße, eigentlich müssten wir uns jetzt zusammensetzen, uns ausprobieren und wirklich auch zu 6 ausprobieren und schauen, was passiert da für eine Dynamik. Das war halt so dann teilweise nicht möglich. Wir haben es probiert, so gut wir konnten.
Ja. Ja, viele also, Online-Meetings, kann man sagen. Zu viele.
Und ich würde aber trotzdem sagen, gerade diese Herausforderung, dieses Projekt und die Studie zu erstellen über Online, zeigt doch mal, wie viel Durchhaltevermögen wir auch da an den Tag legen mussten, weil ich denke schon, die Situation innerhalb der Hochschule, wenn wir uns persönlich getroffen hätten, wäre eine andere gewesen. Aber wir haben es trotz den Corona-Bedingungen versucht, es zu schaffen. Und ich denke, ja, das ist trotzdem eine große Leistung.
Das würde ich auf jeden Fall so stehen lassen. Das ist ganz sicher. Da bleibt eigentlich für mich nur noch eine Frage übrig. Wie wünscht ihr euch, dass es weitergeht? Wie soll die Studie rezipiert werden? Was sind mögliche Folgen oder vor allem, was sind die Folgen, die ihr euch wünschen würdet?
Also Ziel der Studie war ja für uns vor allem mal auf das Thema aufmerksam zu machen, wobei ich glaube, dass das Thema dringend ist, das merken die meisten Leute in ihrem Alltag, aber wir haben eben versucht, belastbare Zahlen herauszufinden. Das ist uns teilweise ganz gut gelungen, teilweise war es auch einfach schwer, die Daten zu finden. Das ist vielleicht auch eine Erkenntnis der Studie, vielleicht auch eine Kritik darin, dass teilweise die Zahlen vielleicht nicht so belastbar sein könnten. Allerdings sagt das ja auch schon was darüber aus, wenn es diese Zahlen einfach nicht gibt, wenn sie nicht erhoben wurden. Aber wir haben jetzt, glaube ich, trotzdem mal Zahlen geliefert und über die kann man im Einzelfall streiten und dann ist man direkt schon im politischen Diskurs um eben dieses Menschenrecht Wohnen und genau darum geht es uns, dass wir da einen Stein ins Rollen bringen, dass wir sagen, es kann nicht sein, dass der Großteil der Menschen von diesem elementaren Recht ausgeschlossen oder zumindest unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen nur Zugang dazu hat. Und dann kann man darüber diskutieren und das demokratisch aushandeln. Und ich glaube, das ist das politische Mandat der sozialen Arbeit, das wir damit ernst nehmen.
Welche Zahlen der Stadt Esslingen oder des Landkreises Esslingen hättet ihr euch gewünscht, die aber nicht erhoben werden?
Hauptsächlich, also viel waren es zum Beispiel, es gibt Zahlen über Menschen, die Sozialleistungen beziehen, aber da weiß ich es auch, dass es da auch eher schwierig war, an die Zahlen zu kommen, dass sie teilweise nicht erhoben werden oder nur wir heben sie mal. Und aber auch Zahlen wie den Wohnberechtigungsschein, die sind auch nicht offengelegt. Da wurden auch erst 3 Instanzen tatsächlich gefragt, ob wir diese Zahlen haben dürfen oder nicht. Und dabei sind es ja nur Zahlen, also es sind keine persönlichen Daten oder ähnliches. Und tatsächlich wird ja gar nicht auf die Geringverdienenden also eingegangen. Man weiß eigentlich gar nicht, wer in Esslingen wie viel verdient oder ähnliches.
Das bleibt die große Ja, das ist die sogenannte Dunkelziffer, die bleibt einfach stehen und das wird das große Fragezeichen auch ja, weiterhin bleiben. Genau.
Da haben wir also sozusagen auch eine Datenlücke ausfindig gemacht von den sogenannten Geringverdienenden, wobei sie ja das vielleicht nicht wirklich verdienen, sondern nur gering erhalten an Lohn. Das muss man hier vielleicht auch nochmal ganz klar sagen und den Begriff ein bisschen kritisch einordnen.
Habt ihr zum Abschluss noch etwas, was ihr sagen wollt? Ich würde einfach nacheinander euch anschauen und ihr habt dann die Möglichkeit, etwas zu sagen. Das Schöne am Radio ist, niemand sieht, wer mit dem Kopf im Zweifelsfall schüttelt und nichts sagen möchte.
Leiht euch das Spiel aus, spielt das Spiel, erlebt, was es bedeutet, in der Situation zu sein, keinen Wohnraum finden zu können, und sensibilisiert euch dadurch für das Thema, lest die Studie und ja, macht das, los.
Ja, ich kann auch nur noch mal sagen, dass ich mich oder im Rahmen der Gruppe, glaube ich, bei allen Leuten noch mal bedanken darf, die das alles erst möglich gemacht haben. Ich glaube, wir haben da viel Kraft und Energie reingesteckt. Trotzdem wäre es ohne sehr viele, sehr engagierte MitstreiterInnen nicht möglich gewesen. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, dass wir hoffen, dass wir damit wirklich einen breiten Diskurs anstoßen und auch politisch dafür streiten können, dass sich da ernsthafte emanzipatorische Veränderungen ergeben.
Also ich schließe mich Joshua an, aber ich denke auch, genauso wie wir unser Durchhaltevermögen innerhalb der Corona-Pandemie für diese Studie und für dieses Projekt gezeigt haben, genauso mit viel Engagement und Durchhaltevermögen haben die ganzen Menschen, die uns dabei unterstützt haben, das Projekt einfach mit begleitet. Und dafür nochmal ein herzliches Dankeschön.
Das waren Eileen Pinczewski, Katharina Götte, Joshua Graf, Marita Angele und Julie Calam-Rosé. Wunderbar, das war das Arbeitsweltradio-Podcast, heute mal im Studio. Und wir werden das Ganze auch live senden, da hört ihr es eventuell auch. Und zwar immer am 2. und 4. Donnerstag, jeden Monat von 10 bis 11 Uhr im freien Radio für Stuttgart. Egal, wo ihr uns gerade zugehört habt, vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.
Das war der Arbeitswelt-Podcast des DGB Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.